Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Audiodatei-Podcasts. Wie immer mit Jens Bäuerle und mir, Sven Wildermann. Servus Jens, Thema unserer heutigen Folge sind die Architekturen, und zwar Lambda- und Kappa-Architekturen. Irgendwie komplizierte Begriffe auf den ersten Blick. Was fällt dir denn spontan als allererstes ein, wenn du an diese Begriffe denkst?
Ich habe mich natürlich in Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen eingelesen und die Lambda-Architektur wurde eingeführt von einem sogenannten Nathan Marz. Und was wurde damit gelöst? Oder das Problem war einfach, große Daten, massive Datenmengen zu analysieren, ob es in so einem Batch-Modus war, also in der Stapelverarbeitung, oder auch in Real-Time, also in Echtzeit, um Daten zu analysieren. Und genau aus diesem Grund wurden die beiden Architekturen, Konzepte entwickelt, also Lambda und Kappa. Aus diesem Grund, also sind beide Big Data Architekturen, die dafür entwickelt worden sind.
Genau, also ganz konkret halt früher oder ja ganz, ich meine zum Anfang, als man irgendwie mit so Datenanalyse angefangen hat, war eigentlich alles, war Stapelverarbeitung, Batchverarbeitung, alles wurde irgendwie nächtlich berechnet und neue Daten kamen irgendwie nicht so super häufig dazu und eben mit dem ja ganzen Echtzeitdaten, Realtime-Anwendung, also ich habe irgendwelche Internet of Things Geräte, die Daten liefern oder Finanztransaktionen und alles bewegt sich immer schneller, gab es halt immer mehr Daten, die deutlich schneller verarbeitet werden mussten. Und dann hat man eben angefangen, diese Batch-Verarbeitung, diese Stapelverarbeitung immer weiter runter zu kürzen zeitlich. Also statt nur jede Nacht neu zu berechnen, was sich dann eigentlich getan hat, hat man das dann alle 30 Minuten gemacht, irgendwann alle 15 Minuten oder alle 10 Minuten, aber dann hat man eben trotzdem noch eben eine Latenz von eben diesen 10, 15 Minuten, die man dann trotzdem noch drin hat. Und dann braucht es natürlich Lösungen, die mit diesen Echtzeitdaten umgehen können. Und genau, dann kam eben die Lambda-Architektur zum Einsatz, die ja eigentlich beide Ansätze so ein bisschen miteinander vereint. Wie ist die denn aufgebaut? Wie müssen wir uns die Lambda-Architektur vorstellen, wenn man jetzt hier nur zuhört und wir nicht zeichnen können?
Genau, an sich besteht die Lambda-Architektur aus drei verschiedenen Schichten. Das ist zum einen, nennt sich das der Speed-Layer. Also über diesen Speed-Layer gehen alle Realtime-Daten. Das kennt man vielleicht auch als Hot-Path, also heißen Pfad, das sind heiße Daten, aktuelle Daten. Dann die zweite Schicht ist der Batch-Layer. Bedeutet, die komplette Stapelverarbeitung wird über diese Schicht gemacht und auch bekannt als Cold Path, also kalter Pfad. Und als dritte Schicht ist der Serving Layer, wo beispielsweise alle Sachen visualisiert werden. Da kommen dann beispielsweise auch die Daten aus dem Speed Layer und dem Batch Layer werden in diesem Serving Layer dann später vereint. Und das ist, wenn man sich die Architektur mal anschaut oder wenn man darüber spricht, besteht die Lambda-Architektur genau aus diesen drei Komponenten.
Und deshalb heißt sie auch so ein bisschen Lambda-Architektur. Also man kennt vielleicht den Buchstaben, den griechischen Buchstaben Lambda. Oder wer ihn nicht kennt, muss man ihn mal anschauen. Ich kann ihn jetzt schwer beschreiben. Und wenn man den im Prinzip auf die Seite legt, dann sieht man, dass vorne im Prinzip Daten reinkommen und man dann eben in zwei Pfade unterteilt, also einen, den oberen und den unteren Pfad oder den, ja, wie du gesagt hast, heißen und kalten Datenpfad, also das, was ständig aktualisiert werden muss und das, wo es auch in Batches eben bleibt. Daher kommt angeblich wohl auch der Name, es ist wohl nicht hundertprozentig geklärt, aber scheint wohl eine der Erklärungen zu sein, warum die Lambda-Architektur so heißt, wie sie heißt. Okay, das heißt, eigentlich kann ich dann mithilfe dieser Architektur und den jeweiligen Produkten, die da eine Rolle spielen, dafür sorgen, dass ich, wenn ich vielleicht jetzt ein klassisches Data Warehouse habe, mein Batch Layer weiter einmal laufen lasse und dann für meine heißen Daten eigentlich diesen Speed Layer aufbaue und die dann gemeinsam analysiere, das müsste funktionieren, richtig?
Genau, richtig. Und natürlich durch den Speed Layer, wie schon gesagt, kommen natürlich nur die Realtime-Daten, aber ja, wie schon auch schon gesagt, der Batch Layer ist dann wirklich verantwortlich, um den ganzen Stapel zu prozessieren, den man dann bekommt, um aber dann auch am Ende komplett alle Daten vereint zu haben. Also das ist auch ganz wichtig, dass natürlich, wenn man sich irgendwelche im Nachgang möchte oder am Ende, besteht ja die ganze Sache auch immer aus irgendwelchen Reports, die man daraus baut, um einen Mehrwert aus den Daten zu generieren, braucht man natürlich erstmal auch ja, Realtime oder auch die Daten von dem Realtime-Layer. Aber man möchte beispielsweise ja auch, wenn man sich überlegt, so einen Supermarkt, der möchte vielleicht auch in Realtime oder das Management möchte ja auch in Realtime wissen, wie Schokolade X in der Minute verkauft worden ist. Und deshalb hat man sowas auch eingeführt, um wirklich up-to-date zu sein, was in den Filialen zum Beispiel passiert.
Okay, ja, das macht Sinn. Und dann bin ich ja in diesem ganzen, ich sag mal, Hot-Path-Daten, da wo dieses Stream-Processing halt stattfindet, wo ich die ganze Zeit ja wie so ein Wasserfluss, der da durchläuft, die ganze Zeit mir das angucke, was da praktisch passiert, das analysiere, bin ich im Prinzip im Bereich von Events. Also man spricht davon auch von Event-Processing. Daher kommen dann auch so Produkte wie Event Hub oder Kafka, was man dann kennt, weil ich die ganze Zeit mir eigentlich anschaue, was für Events passieren die ganze Zeit. Um mal jetzt ein Beispiel zu machen, im Batch-Processing würde ich am Ende des Tages mir dann sagen, aus dem Vorsystem eben geben lassen, ja, wie viele Verkäufe gab es denn eigentlich? Oder gib mir jetzt mal die Verkäufe vom Gesamttag. Und dann steht da, ja, jetzt irgendwie der 1. Juli und ich habe jetzt 1.000 Produkte heute verkauft. Und dann kann ich das praktisch am nächsten Tag in den Systemen und in den Reports überall praktisch darstellen. Und im Hotpath wäre es eigentlich so, dass jedes Mal, wenn was verkauft wird, das Event eigentlich schon an mein Data Warehouse-System gespielt wird. Also jedes Mal, wenn ich an deinem Schokoladenbeispiel in der Supermarktkasse jemand im Prinzip abkassiert wird und an der Kasse auf Bezahlen geklickt wird, geht dieses Event, hey, da hat ein Kunde was gekauft, direkt eigentlich in das System rein und dann wird im Prinzip die ganze Zeit hochgezählt. Also wie viel Schokoladen und Möhren und Bananen wurden eigentlich verkauft und damit kann ich dann entsprechend die ganze Zeit weiterarbeiten. Das ist im Prinzip der Unterschied und dann auch der Vorteil, dann bekommt man auch so ein bisschen mit, warum das spannend ist, weil ich dann natürlich eine Echtzeitanalyse haben kann. Und ja, die Anforderungen, die gab es gar nicht so lange, was mittlerweile, glaube ich, sehr üblich ist, dass jeder, der so auf so Berichte schaut, dann immer das Gefühl hat, das muss ja total aktuell sein und ich will, wenn jemand durch den Supermarkt geht und da was kauft, dass ich auf meinem Bericht sofort sehe, was da jetzt gerade in Echtzeit passiert. Das ist eigentlich mittlerweile eine ganz normale Standardanforderung, die ist aber eigentlich verhältnismäßig neu, weil die Systeme früher nicht so krass angebunden waren, Daten verschicken teurer war und Datenspeichern teurer war, da hat man das dann eher abgefrühstückt mit, ja, wir geben dann abends die Gesamtinformation einmal mit wenig Load entsprechend dann weiter. Jetzt gibt es ja noch die zweite Architektur, die Kappa-Architektur, also K-A-P-P-A. Warum muss ich die kennen? Wo ist der Unterschied? Wie hilft die mir?
Genau, die Kappa-Architektur wurde von Jay Krebs erfunden oder entwickelt, dieses Konzept, und fokussiert sich eigentlich nur auf den Speed Layer, also nur auf das Event Processing und lässt sozusagen den Batch Layer weg, und das ist so eigentlich so eine Simplifizierung von der von der Lambda Architektur. Wenn man sich da anschaut, man hat dann einmal den Speed Layer, die Speed Schicht, also den Hot Path, und darüber wird dann alles abgehandelt oder prozessiert und natürlich auch in einen Speicher auch abgespeichert, um dann später auch die Reports für das Management beispielsweise auch zur Verfügung zu stellen.
Ja, und das natürlich, wenn ich diesen Batch-Layer praktisch nicht mehr habe. Jetzt konkret in dem Supermarktbeispiel, angenommen, ich habe bei den Lambda-Architektur noch beides gehabt. Ich habe jeden Abend die kompletten Verkaufszahlen von dem Vortag, Vormonat, Vorjahr im Prinzip nochmal zugespielt bekommen und trotzdem auch jede Minute, was verkauft wurde, jedes Mal, wenn praktisch ein Event was verkauft wurde, in Echtzeit praktisch die Daten bekommen. In der CAPIA-Architektur würde ich im Prinzip nur noch die Echtzeit-Events bekommen. Und die eigentlich auch als rohe Daten mit wegschreiben. Also alles, was ich an Daten bekomme, die mit wegschreiben, damit, wenn ich dann eine Änderung in meiner Gesamtarchitektur mache, ich im Prinzip sagen kann, hey, führ mal auf alle Events, die ich jemals bekommen habe, diese neue Berechnung aus, so dass ich dann eben auch trotzdem Analysen fahren kann auf alten Daten. Das heißt, im Prinzip frühstückt man diesen Batch-Layer ab, indem man sagt, das sind alles nur noch Events. Aber dafür speichere ich jetzt auch jedes Event mit der kompletten Datenfülle ab, damit ich auch damit umgehen kann und auch nachträglich dann noch sehen kann, was eigentlich passiert ist. Wenn ich das nicht tun würde, hätte ich dann eine gewisse Herausforderung. Also angenommen, ich würde die Events nicht direkt speichern, sondern dann im Prinzip nur merken, angenommen habe ich anfangs nur mir gemerkt, ob was verkauft wurde oder nicht, also welche Produkte verkauft wurden, Schokolade, Banane, Möhren. Und habe mir anfangs keine Gedanken über die Preise gemacht. Vielleicht war das anfangs nicht wichtig, die Preise zu analysieren, weil die vielleicht eh überall gleich waren und das erstmal nicht die Hauptpriorität hatte. Und wenn ich die dann natürlich nicht gespeichert habe in meinem Serving Layer, also da, wo praktisch dann hinterher die Berichte dann gebaut werden und wo dann die ganzen Analysen stattfinden, dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, wenn ich die Events nicht zwischengespeichert habe, herauszufinden, zu welchen Preisen wurde das denn dann damals verkauft. Dementsprechend ist es gut, dieses Event auch schon mit allen verfügbaren Daten, die relevant sein könnten, dann nicht nur an die Architektur zu senden, sondern das eben auch in der kompletten Fülle wegzuspeichern, damit ich dann mein Modell noch erweitern kann und dann auch die Berichte entsprechend einfach erweitern kann. Ja, super. Was für Anwendungsfälle siehst du denn regelmäßig bei deinen Kunden und siehst du viel Kafka-Architekturen, siehst du mehr Lambda-Architektur, ist das sehr in der Waage oder sagst du, hey, 99% ist einfach noch reines Batch und Lambda und Kappa sind zwar schon nicht mehr ganz so jung, aber es trotzdem Nischendasein. Wie verhält sich das?
Ja, natürlich kommen Kunden immer mit der Frage, okay, wann nutze ich denn welche Architektur? Wann nutze ich Lambda? Wann nutze ich eine Kappa-Architektur? Und da gibt es so ein bisschen, gibt's so ein paar Faktoren, die da entscheidend sind, würde ich sagen. Zum einen mal die Datencharakteristik bedeutet einfach, was ich dann beispielsweise auch frage, was denn der oder was denn größtenteils der Use Case ist, ob man einfach mehr Realtime oder auch mehr Batch Processing hat. Also wenn der Großteil sich auf Realtime fokussiert, dann wird eigentlich die Kappa-Architektur dahin empfohlen, weil es einfach einfacher ist, diese Architektur umzusetzen, weil man einfach nur einen Layer, eine Schicht hat und man muss sich nicht um die Batch-Schicht auch noch kümmern. Und das hat natürlich einen ja, enormen Entwicklungsaufwand, wenn man dieses Konzept dann, diese Architektur auch umsetzt. Was wiederum bedeutet, wenn das beispielsweise 50-50 ist, dass man dann hingeht, okay, dann geht man eher in die Richtung von der Lambda-Architektur, dann ist in diesem Fall, in diesem Use Case einfach die Lambda-Architektur die bessere Möglichkeit, um ja oder bei dem Use Case.
Ja, so würde ich das, also ich würde das ähnlich beurteilen. Ich würde, glaube ich, sagen, dass immer dann, wenn ich eh schon einen Batch-Layer habe und ich jetzt viel Batch-Processing mache, also Stapelverarbeitung, ich dann nachts irgendwelche Daten bekomme, verarbeite und das eigentlich der typische Weg ist und ich jetzt zusätzlich IoT-Daten verarbeiten soll, dann macht die Lambda-Architektur häufig schon Sinn, weil es eben eine Ergänzung der bestehenden Architektur dann darstellen kann und ich nicht dafür alles komplett neu aufbauen muss. Und wenn ich auf der komplett grünen Wiese starte und vorhabe, vor allem Echtzeitdaten zu verarbeiten, dann kann ich mir schon Gedanken machen, ob ich diesen kalten Pfad, diesen ja, Batch-Layer oder auch Stapelverarbeitungsbereich überhaupt brauche oder ob ich dann nicht sage, hey, ich mache jetzt die Kappa-Architektur, ich mache jetzt einfach alles als Events alles in im Prinzip Echtzeitdaten und habe dann nur noch diesen, ja, die Daten, die ich bekomme, in den Speedlayer rein, auf die ich dann direkt zugreifen kann mit meinem Reporting und speichere sie aber noch im, wie vorhin schon beschrieben, in den Masterdaten halt ab. So würde ich das, denke ich, bezeichnen. Okay.
Genau, es gibt noch einen anderen Punkt. Es gibt einfach, oder wenn ich Kundenkonversation so ein bisschen führe in diese Richtung, was ich dann auch beispielsweise auch oft frage, okay, wie sehen denn beispielsweise in der Organisation die Ressourcen aus? Das bedeutet einfach, welche Rollen, welche Human Resource, also wie viele Leute gibt es denn, die sich darum kümmern können, oder wie gut ist denn die Expertise und einfach das Level von den Leuten, die die Sachen auch umsetzen müssen. Weil wenn man sich dann überlegt, in der Lambda-Architektur muss man natürlich zwei Pipelines pflegen und ja auch erstmal entwickeln. Und das ist natürlich auch eine zweite Frage, die ich dann oft auch Kunden stelle. Wie sieht denn die Organisation an sich aus? Welches Level an Wissen besteht denn innerhalb von der Organisation, was dann auch ein Faktor sein kann, ob es dann eher in die Lambda-Architektur geht oder dann auch in die Kappa-Architektur?
Ja, das stimmt. Also es kommt natürlich klar auf das Skillset an. Ja, darauf vielleicht auch so ein bisschen bezogen, kann man halt hier auch schon sagen, dass da schon noch sehr unterschiedliche Technologien natürlich im Einsatz sind, also dass das, was im Batchlayer verarbeitet wird, ist dann häufig sehr ja auf relationalen Datenbankmodellen basierend, die dann normalisiert sind, die man dann denormalisieren kann, also all solche Dinge. Dann halt viel ja praktisch SQL-Sachen und ja, Batch findet normalerweise mit diesen typischen ETL-Prozessen statt. Und mit der Kappa-Architektur spricht man teilweise sogar schon ähnlich wie von NoSQL, was ja durchaus ein Begriff ist, spricht man hier teilweise auch von NoETL. Also praktisch man versucht, kein Extract, Transform, Load mehr zu machen, diese Daten gar nicht mehr mit ETL-Strecken zu verarbeiten und verzichtet eben darauf, indem man das eventbasiert aufsetzt. Und ja, das hängt natürlich dann auch mit den Vorsystemen zusammen, die man da eben nutzt.
Als letzten Punkt hätte ich noch, oder was mich auch dann immer interessiert hat, okay, wenn ich jetzt mir so eine Lambda-Architektur oder so eine Kappa-Architektur auch mal anschaue, mit was oder mit welchen Technologien kann ich denn die Lambda- oder auch Kappa-Architektur denn umsetzen? Wenn wir jetzt zum Beispiel erstmal in die Lambda-Architektur gehen, in den Batch-Layer, wenn wir da in die Open-Source-Welt ein bisschen reingehen, gibt's Apache oder viel von der Apache-Welt, Hadoop oder auch Spark, um die Daten dann zu prozessieren. Und wenn man dann in den Speedlayer, also in die Speedschicht reingeht, gibt es Apache Kafka oder auch ja, Apache Flink. Und wenn man dann so ein bisschen in den Serving-Layer, in die Serving-Schicht reinschaut, wo dann die ganzen Daten auch zusammenkommen und gespeichert werden, gibt es Apache HBase, das ist eine NoSQL-Datenbank, oder auch Apache Cassandra, das ist auch so eine hoch skalierbare verteilte Datenbank. Und das ist so zum einen, wie man die verschiedenen Schichten oder wie man die Architektur auch umsetzen kann mit Open-Source-Technologie. Und natürlich haben sich dann die großen Cloud-Anbieter auch sich was überlegt und auch oft auch auf Open-Source-Technologien basierend ein Cloud-Dienst dafür entwickelt. Also hast du da vielleicht eine Idee, was es da in Azure, AWS oder auch in der Google Cloud-Plattform, was es da alles so gibt?
Ja, also AWS bedient sich traditionell sehr stark an den Open-Source-Technologien, WinNTOM und fügt noch ein bisschen was an. Bei Microsoft gerade so bezüglich Streaming ist das halt der Azure Event Bus, Azure Event Hub, Entschuldigung. Nicht zu verwechseln mit dem Service Bus, der ähnlich ist, aber nicht das gleiche macht. Und dann den IoT Services, also ist glaube ich auch der IoT Hub, der heißt ja dann entsprechend, der diese ganzen heißen Daten eben empfängt. Und bei den kalten Daten ist es dann halt vor allem Azure Data Factory, die man dann halt eben nutzt, um die Daten von A nach B zu schieben. Genau, und dann kann ich die halt eben analysieren mit, ja, ich kann es mit Synapse könnte ich es praktisch machen oder jetzt auch mit Microsoft Fabric kann ich dann auch schon beides nutzen. Und da sind dann diese unterschiedlichen Tools, die du auch schon genannt hast, wie Spark Streaming, dann auch schon wieder verfügbar. Databricks wäre eine andere Möglichkeit, auch auf Spark aufsetzend, um dann vor allem auch diese heißen Daten, aber durchaus auch die kalten Daten eigentlich zu verarbeiten. Und da sieht man schnell, dass gerade auf der Processing-Schicht auch immer mehr, finde ich, eine Vereinheitlichung stattfindet von Services im Sinne von, da gibt es einige Lösungen, die dann sowohl den heißen als auch den kalten Pfad halt eben verarbeiten können. Und vor allem in der Annahme der Daten ist dann doch noch ein Unterschied. Also bei den kalten Daten ziehe ich die halt eher raus aus dem Vorsystem und bei den heißen Daten sind es halt Events und die muss ich halt praktisch einen Service haben, der die ganze Zeit bereit ist, jederzeit was zu empfangen. Und das ist halt, ja, wo du Kafka genannt hast, habe ich dann jetzt praktisch dann Azure Event Hub genannt. Für Google fällt mir gerade auf Anhieb gar nicht direkt was ein. Ich weiß gar nicht, ob du im Kopf hast, was Google da macht.
Der Google Cloud Data Flow gibt es da dafür beispielsweise oder auch wenn man sich Amazon Kinesis ist es äquivalent zu dem Stream Analytics, den wir im Azure haben. Aber ich glaube, wir wollen jetzt gar nicht so viel hier Buzzword-Bashing machen und irgendwelche Produkte vorstellen. Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, was der Unterschied zwischen Lambda und Kappa ist, welche verschiedenen Schichten, wie die Architekturen aufgebaut sind und dass es einfach verschiedene Open-Source-Technologien gibt oder auch, dass die Cloud-Anbieter da was in ihrer Produktpalette haben, um die Architekturen umzusetzen. Ja, dann würde ich sagen, ich habe keine weiteren Punkte, ich glaube, du auch nicht. Dann sagen wir, wie immer, bei Fragen und Anregungen einfach eine Mail an info@audiodatei.de oder über unseren Instagram-Kanal.
Super, dann einen schönen Abend und bis bald. Ciao.
Danke, ciao.